Alexa Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Factoring-Gesellschaft und Bank. Auf den ersten Blick überschneiden sich die Geschäftsmodelle der beiden Kreditgeber weitgehend. Das macht sie dann eben auch zu Konkurrenten. Ist das so? Ich glaube, es muss nicht in jeder Konstellation so sein. Wann sich die Angebote ergänzen, wann Factor und Bank in den Wettbewerb treten und auch wer was besser kann, darum geht's heute. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Unser Thema ist Factoring und Banken, Wettbewerb oder Ergänzung. Und dieser Fragestellung widme ich mich mit meinem Co-Gastgeber. Bernd Renz ist hier. Er ist bei der Targobank verantwortlich für den Bereich Factoring. Hallo Bernd, schön, dass du da bist.
Hallo Isabella, danke für die Einladung.
Und es ist natürlich so, ich würde Bernd niemals unterstellen, das Factoring einseitig positiv darzustellen. Trotzdem habe ich mal meine journalistische Sorgfaltspflicht walten lassen und auch die zweite Seite dazu geholt. Christopher Liebig ist hier von der Uni Credit und er berichtet, wie die Bank auf das Thema schaut. Christopher, ich freue mich.
Hallo, ich freue mich ebenfalls auf unser Gespräch heute.
Bernd, lass uns direkt reinspringen. Du hast das erste Wort. Was kann der Factor, was die Bank nicht kann? Welchen Mehrwert bringt ihr, den die Bank in einer klassischen Kreditlogik nicht abbilden kann?
Das ist gleich eine gute Eingangsfrage. Und ich glaube, dann sind das auch so die Hauptvorteile von Factoring, die ich da erwähnen möchte. Ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte von Factoring ist, dass eine Factoring-Gesellschaft in ihrer Kreditentscheidung nicht ausschließlich oder nicht hauptsächlich auf die Bonität des Factoring-Kunden abstellt, sondern eher auf die Werthaltigkeit der Forderungen, die sie kauft. Und sind diese Wertforderungen, die man kauft, eben werthaltig, können auch Umbruchssituationen, sprich Restrukturierung, Sanierungsfälle, aber auch Wachstum-Cases als Neukunden begrüßt und dementsprechend finanziert werden. Ich glaube, das ist ein zwingender Vorteil gegenüber einer Bank, die sich eher auf die Bonität verlassen muss. Das Ganze im echten Factoring ist immer noch ein 100%iger Schutz vor Forderungsausfall, da wir kaufen die Forderungen regresslos. Und durch diesen regresslosen Ankauf der Forderung ist es eben auch eine Off-Balance-Finanzierung, also eine Bilanzverkürzung. Ich glaube, das sind so die drei Hauptvorteile von Factoring und auch die Hauptvorteile gegenüber oder im Vergleich zu einer klassischen Bankenfinanzierung.
Ich würde gerne auf den einen oder anderen Punkt noch mal ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Und zwar das Thema auch Geschwindigkeit. Ich erlebe oft, dass man sagt, okay, Factoring gilt als schneller in der Bereitstellung von Liquidität. Warum seid ihr da so viel flotter?
Wir sind schneller, wir sind vielleicht ein Stück weit flexibler. Also Factoring zur Genehmigung und zur Implementierung, wir sprechen immer so von 1 bis 2 Monaten, je nachdem, wie gut der Kunde bereits aufgestellt ist, die wir brauchen. Ich glaube, das geht in einem klassischen Bankenfall mal schneller oder mal langsamer. Da kommt es immer ein bisschen drauf an. Ich glaube, der Mehrwert liegt eher auf der Flexibilität. Wir kaufen die Forderungen, wir haben damit eben den Schutz vor Forderungsausfall. Wir bieten die Liquidität an für den Kunden. Er muss sie aber nicht zwingend rufen. Er kann, wenn er sie möchte, abrufen, dann fallen eben auch die Factoring-Gebühren und die Zinsen an. Braucht er die Liquidität aber nicht, kann er sozusagen diesen Kaufpreis, Klammer auf, das Guthaben sozusagen auch stehen lassen, ohne dass seine Zinslast steigt. Das bietet schon eine Menge Flexibilität, gerade bei Firmen, die nicht zwingend jeden Tag die gesamte Forderung benötigen.
Chris, vielleicht mal aus deiner Perspektive nachgefragt. Bernd hat jetzt Flexibilität angesprochen. Ich habe gesagt, gut, es geht vielleicht auch mal einen Ticken schneller. Wie schaust du drauf?
Ja, Stichwort Schnelligkeit, da kann Factoring durchaus schneller sein, weil es eben auf den Forderungsbestand fokussiert und weniger die klassische Bonitätsprüfung erfordert, wie es eine Bank typischerweise macht. Ja. Aber auch Banken haben oder wir als Bank haben uns da auch stark digitalisiert, unsere Prozesse verschlankt und bei etablierten Kunden mit guter Historie können wir Kreditlinien sehr zügig auch bereitstellen. Wichtig ist aber auch meines Erachtens dazu betonen, dass Schnelligkeit nicht immer das alleinige Kriterium ist. Und auch da müssen alle Parteien mitspielen. Also nicht nur die Bank und der Factorer müssen schnell sein. Auch der Kunde, der im Zweifel dann natürlich noch zusätzliche Informationen bereitstellen muss, hat eine nicht unerhebliche Rolle an der Stelle.
Na gut, es hilft, wenn alle flott beieinander sind. Bernd, was du in deiner ersten Antwort noch angesprochen hast, ist die Bilanzwirkung. Also Factoring kann die Bilanzkennzahlen verbessern, weil Forderungen ausgebucht werden. Ist das fürs Unternehmen nice to have oder ist das ein echtes Argument, wenn du sagst, was ihr wahrnehmt in Kredit- und Ratinggesprächen?
Kommt ein bisschen auf das Reporting an und auf die Stakeholder des jeweiligen Unternehmens, wie wichtig die Kennzahlen sind. Ne, wenn man vielleicht nochmal kurz überlegt, Aktiva, ich habe meine Forderungen, durch den Verkauf der Forderungen an die Bank gehen diese Forderungen aus der Bilanz raus und im ersten Step bekommt die Firma auf der Aktivseite Bankguthaben oder Cash, also in unserem Fall als Targo Bank. Wir kaufen die Forderung, der Kunde hat einen Auszahlungsanspruch an die Targo Bank, denn das wird ausgewiesen als Bankguthaben. Wenn er sich das Geld tatsächlich dann auf sein Girokonto überweisen lässt, dann ist es Bankguthaben in seiner Bilanz, Cash. Dann haben wir erst den Aktivtausch und wenn man dieses Cash dann nutzt, um auf der Passivseite kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung oder eben kurzfristige Bankverbindlichkeiten zu begleichen, dann habe ich den Aktiv-Passiv-Tausch und die echte Bilanzverkürzung. Und jetzt kommt es tatsächlich darauf an, wer schaut sich die Bilanz an? Sind beispielsweise Kennzahlen mit anderen Banken, sogenannte Covenants vereinbart, wo ich beispielsweise EK-Quoten einhalten muss? Da kann es entscheidend sein. Ist mit anderen Stakeholdern, mit Gesellschaftern, sind Themen vereinbart, wo ich gewisse Kennzahlen, gewisse Maßgrößen erreichen muss, da kann es eben auch sehr, sehr entscheidend sein. Entweder einmal im Jahr oder quartalsweise viermal im Jahr, manchmal auch monatlich. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Und da ist es schon teilweise ein entscheidender Vorteil, dass es entweder eine Bilanzverkürzung gibt oder aber auf der anderen Seite zumindest keine Bilanzausblähung. Auch wenn ich mal in die Wachstumscases sehe, ich kaufe Firmen zu, ich gehe in neue Geschäftsfelder, ich gehe vielleicht auch mit Kunden Geschäftsbeziehungen ein, die auf längere Zahlungsziele bestehen. Ich habe nicht auf der Aktiva-Seite eine Aufblähung von meinen Forderungen und dementsprechend eben die gesamte Bilanzaufblähung, sondern ich habe eine gleichbleibende, wenn nicht sogar eine verkürzte Bilanz und in vielen Fällen kann das tatsächlich entscheidend sein.
Okay. Chris, siehst du das genauso?
Ich teile das, was der Bernd gesagt hat. Ja, ich wiederhole jetzt nicht den Accounting-Teil, der richtig wiedergegeben war, aber um es zusammenzubringen nochmal, ja, die Bilanzverkürzung kann in bestimmten Fällen hilfreich sein, eben wie bei dem skizzierten Covenant-Management oder aber wenn es darum geht, das Pricing-Grid für die Lohnseite dann zu definieren. Und das hat natürlich dann schon auch Auswirkungen für den Kunden. Ja. Am Ende gibt's aber an der Stelle eben halt nicht nur das Factoring, sondern aber auch andere Lösungen wie eine ABS beziehungsweise den klassischen Forderungsverkäufer und die Bank, der ähnliche Effekte am Ende des Tages dann erzielen kann.
Da wollen wir später nochmal kurz drauf eingehen. Ich würde gerne nochmal bei dir bleiben. Gibt es denn aus eurer Perspektive als Bank typische Fälle, bei denen ihr sagt, ja, für das Unternehmen ist Factoring eine bessere Lösung?
Die gibt's durchaus, ja, wenn ein Unternehmen beispielsweise stark wächst und noch nicht über die ausreichende Bonität verfügt, dann kann Factoring eine sinnvolle Zwischenlösung beziehungsweise Ergänzung an der Stelle eben sein. In solchen Fällen empfehlen wir es durchaus, eben Factoring sich anzuschauen auf der Kundenseite. Eine weitere Situation kann sein, wenn Unternehmen sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Ja, auch da ist Factoring eine echte Alternative, um eben auf den Factoring-Bestand abzustellen und nicht auf die eigentliche Bonität des Kunden. Ja, und da zitiere ich den Bernd, der dann immer schön sagt, Verität vor Bonität.
Aber ist es dann, also du hattest jetzt das Wort Ergänzung genutzt, ist das tatsächlich immer so? Oder sagt ihr, okay, bei bestimmten Konstellationen erreichen wir einfach unsere Grenzen oder wir mögen nicht mehr?
Ich glaube, muss man sich den Einzelfall anschauen, ja, weil es gibt immer Situationen, wo wir natürlich ein gewisses Maß an Krediten auch zur Verfügung stellen können. Und ob oder ob nicht wir jetzt in den Fällen, wo wir Kredite zur Verfügung stellen können, da ist es als Ergänzung zu sehen. Es gibt aber auch als Situation, gerade in so Wachstumsphasen beispielsweise, ja, wo wir dann vielleicht auch gar nichts zur Verfügung stellen können, weil Unternehmen tatsächlich noch nicht über die für uns relevanten Eigenkapitalausstattungen etc. dann verfügen. Und da ist dann von uns schlichtweg einfach auch eine Grenze dann erreicht. Und da ist dann Factoring tatsächlich die Alternative zum klassischen Bankkredit.
Bernd, wenn ich Factoring als Ergänzung habe, dann arbeite ich mit der Bank zusammen. Wie funktioniert das praktisch? Und dann steht ja auch im Raum, dass ihr eigentlich immer teurer seid als ein Kredit.
Ich nehme mal die zwei Schlagworte auf, Isabella. Wie läuft es praktisch ab? Jetzt in unserem Fall in der Kooperation mit der UniCredit. Die UniCredit erkennt einen Kunden von sich, eben der aus den von Chris beschriebenen Fällen nicht mehr so bedient werden kann, wie es der Kunde gern möchte. Dann kriegen wir den Hinweis, hier gibt es einen theoretischen Factoring-Kunden. Und wir sprechen den Kunden drauf an. Da ist immer das ganz große Thema Datenschutz. Inwieweit können wir austauschen? Aber dementsprechend wird eben der Kunde angesprochen und informiert. Hier gibt es eine Factoring-Lösung über die Targo Bank. Und sollte der Kunde Interesse haben, übernehmen wir dann das Thema Factoring mit dem Kunden direkt. Das zweite Stichwort habe ich vergessen. Ach, teuer, genau.
das hat er vergessen, ja.
Nein, ich glaube, wenn man rein den Preis vergleicht, ist die Bank Etwas günstiger. Das muss man zugeben. Vielleicht ist es in extremen Sanierungsfällen nicht so der Fall, aber im klassischen Mittelstands- oder auch im Großkundengeschäft bei einer normalen Bonität wird die Bank, wenn man rein die Gebühren vergleicht, günstiger sein. Dann ist die Frage, ist dieser Mehrwert, den Factoring bietet, Schutz vor Forderungsausfall, 100%iger Schutz, die Bilanzverkürzung, die Erhöhung des Liquiditätsrahmens, bringen diese Vorteile was? Wenn ja, glaube ich, ist der höhere Preis, der höhere Aufwand gerechtfertigt. Wenn diese ganzen Mehrwerte nichts bringen, nicht rein, ich sage mal, eine Million Factoring-Liquidität mit einer Million Hausbank-KK-Linie-Vergleich, dann wird die Bank ein Stück kürzer, günstiger sein, ja.
Okay. Gerade im Investment-Grade-Bereich seid ihr definitiv im Wettbewerb. Chris, ist Factoring da eine wirkliche relevante Konkurrenz für euch oder betrachtet ihr es noch immer als eine Art Nischenlösung?
Im klassischen Investment-Banking-Bereich sehe ich Factoring auch wieder als Ergänzung. Ja, weil letztlich hängt es immer an der Einzelsituation des Kunden. Und da muss man gucken, was am besten und situativ dann am besten passt. Die klassische Kreditfinanzierung bleibt aber natürlich im Investment-Grade-Bereich natürlich dominant. Factoring kann dann punktuell sinnvoll sein, wenn es um die Working-Capital-Optimierung geht.
Bernd, Ergänzung von deiner Seite?
Wenig zu ergänzen, ich bin da voll beim Chris. Also das haben wir auch im Investment-Grade. Ne? Die Hauptfinanzierung des Geschäfts läuft normalerweise dann über die Hausbanken. Factoring wird dort ergänzt, wo es Sinn macht. Das kann in Auslandsmärkten sein, das kann bei Übernahmen sein, das kann eben um die Verbesserung des Working Capital zu sein, auch theoretisch oder manchmal um die Verbesserung von Kennzahlen. Deswegen wird dann meistens Factoring als Ergänzung gewählt zum bestehenden Finanzierungslinie bei den Hausbanken.
Ihr seid mir beide sehr harmonisch, das ist ja auch wunderbar. Trotzdem, Bernd, würde ich gerne noch mal einmal auf den Faktor Schnelligkeit zurückkommen. Also könnt ihr dann vielleicht auch im Investment-Grade-Bereich gerade mit dem Thema Schnelligkeit punkten? Und zum anderen wüsste ich gerne aus deiner Perspektive, welche Produkte bietet die Bank an, die eurem Angebot vielleicht den Rang ablaufen? Und auf der anderen Seite gefragt, wo seid ihr ganz klar besser? Wo sagst du ja, da sind wir definitiv die richtige Wahl?
Ich fange mal mit der richtigen Wahl an, das fällt mir einfacher. Und da ist es, glaube ich, wirklich, wenn das Thema Liquidität eins ist, dann hat Factoring ein paar deutliche Vorteile. Ich mache mal ein Beispiel. Eine Factoring-Gesellschaft finanziert den Forderungsbestand im Regelfall mit etwa 90% vor. Jede Hausbank wird den Forderungsbestand etwa mit 30% bei der Sicherheiteneinstufung bewerten. Dann ist immer die Frage an den Unternehmer, ne? Deine Forderungen sind bei deiner Hausbank 30% Sicherheit wert, beim Factor sind sie 90% Liquidität wert. Das ist ein Unterschied von etwa 60%-Punkten. Wenn dir das was hilft, diese 60%-Punkte mehr Liquidität, dann nutze bitte Factoring. Wenn das für dich keine Rolle spielt, weil du genügend Liquidität in allen Lebenslagen hast, dann macht es keinen Sinn. Dann lass es und bleib, wo du bist. So, und das ist eine Maßgabe, denke ich, die immer ganz, ganz wichtig ist, sich das vor Augen zu führen, dass ein Factoring, eine Gesellschaft eben den Forderungsbestand etwa um 60%-Punkte höher bewertet oder mehr Liquidität rausholt als die Bank. Und das ist eine Überlegung. Thema Schnelligkeit hatten wir vorher. Wir brauchen für eine Due Diligence und da 2 bis 4 Wochen. Wir brauchen für die technische Implementierung auch 2 bis 4 Wochen. Das kann auch parallel laufen. Dann haben wir eben eine Erstauszahlung in etwa 4 Wochen. Da hängt es maßgeblich vom Kunden ab, muss man auch klar sagen, wie gut er seine Daten im Griff hat, wie gut er auch beispielsweise seine Stammdaten gepflegt hat. Ne? Wenn er 10.000 Debitoren hat, die wir übernehmen sollen, müssen wir natürlich schon die richtigen Adressen und auch die richtigen Rechtsformen kennen. Hört sich einfach an, ist bei einer hohen Anzahl und bei viel wechselnden Kunden gar nicht so einfach. Also da kommt so ein bisschen drauf an, ob wir so viel schneller sind. Aber ich glaube, der Hauptvorteil ist diese 60%-Punkte, wie beschrieben.
Jetzt hast du schön unter den Tisch fallen lassen, was der Kollege vielleicht besser kann, beziehungsweise wo er eingeführt den Rang abläuft.
Ich denke, wo Banken auch sicherlich sind, wenn ich rein auf die Bonität abstellen kann und aus dieser Bilanz heraus genügend Liquidität generierbar ist, dann ist es der einfachere und wie vorher erwähnt auch vielleicht etwas kostengünstigere Kredit. Auch die tägliche Zusammenarbeit, ne, der Factor kauft täglich Forderungen. Der Factor stimmt sich zumindest mal wöchentlich über die Rückzahlungsmodalitäten ab. Das wird in der Regel mehr Aufwand sein im täglichen Wirken als bei einer Hausbank. Ich glaube, da ist es ein kleiner Unterschied. Und jetzt gibt's, wenn ich selbst eine gute Bonität habe und vielleicht auch sehr, sehr gute Debitoren habe, auch bei Banken Lösungen wie eine Forfettierung oder ab einer gewissen Größenordnung über eine ABS-Struktur, die sicherlich klassische Wettbewerber zum Factoring sind. Wo da die Vor- und Nachteile sind, machen wir einen neuen Podcast draus.
Das können wir gerne machen. Aber Chris, ich möchte dir gerne die Gelegenheit geben, da noch zu ergänzen. Was sind denn aus seiner Sicht die Vorteile, die er mitbringt?
Ja, gerade du hattest eben gerade das Thema, waren wir ja auch bei dem Investment-Grade-Kunden. Und wenn wir dort eben, wie schon gesagt, ne, das wiederholt sich jetzt so ein bisschen, aber da sind wir natürlich typischerweise günstiger, weil die, gerade bei den Kunden, wir einfach diese ganzen Zusatzleistungen, die das Factoring bietet, da nicht brauchen an der Stelle. Und deswegen ist der klassische Bankkredit an der Ecke typischerweise einfach günstiger. Gerade in dem Segment sind wir dann, wenn ausreichend Linien im Hause vorhanden sind, auch schneller, weil dann kann ich im Zweifel auch Linien, die ich mir als Bank im Rahmen des Kreditengagements für den Kunden X habe genehmigen lassen und da ist nur ein Teil ausgenutzt, ja, die kann ich von links nach rechts allokieren typischerweise, wenn ich mich in ähnlichen Risikoprofilen der jeweiligen Linie dann befinde. Das ist dann eine Sache, die kann dann über Nacht oder sofort passieren im Idealfall und das ist natürlich ein unschlagbarer Vorteil an der Stelle, ja, dass er wirklich bei Bedarf, Liquidität, bei vorhandenen Linien relativ zügig dann zum Einsatz gebracht werden kann.
Ich würde auf der anderen Seite behaupten, dass es gewisse Konstellationen gibt, in denen Factoring ja fast unschlagbar ist, nämlich dann, wenn die Bonität der Forderungsschuldner besser ist als die des Kunden. Das heißt also, ich habe einen kleinen Zulieferer mit Rewe & Co. als Kunden oder einen Automobilzulieferer, der Forderungen gegen VW oder BMW hat. Während das ist wahrscheinlich kaum zu toppen dann, ne?
Ja, jein, leider. Jein. Was wir uns anschauen, ist tatsächlich die Bonität der Abnehmer und wie die in deinen Beispielen erwähnt, sicherlich alles Abnehmer mit einer Top-Bonität, wo man sagen könnte, das ist genau unsere Zielgruppe. Was wir uns aber auch anschauen im Factoring ist das Thema Werthaltigkeit der Forderungen. Und da muss man ab und zu ein bisschen tiefer schauen. Ne? Wenn man sich Rahmenverträge, insbesondere im deutschen Lebensmitteleinzelhandel anschaut, dann haben die alle im Normalfall Nachlaufkonditionen vereinbart. Was ich damit meine, ist der Wochenrabatt, der Monatsrabatt, der Halbjahresrabatt, der Jahresrabatt, die Werbekostenzuschüsse. Da ist die Branche sehr, sehr kreativ. Und wenn wir eben wissen, es wird eine Forderung über 100 verkauft, allerdings könnte nachträgliche Rabatte über 10, 15, 20% entstehen, dann würden das die Einzelhändler auch immer im Insolvenzfall abziehen an den offenen Forderungen, weil das hätte ihnen ja im Falle des Falles zugestanden. Und dann ist die Forderung auf einmal gar nicht mehr so werthaltig, weil es eben eine Gegenforderung gibt aus den entstandenen Werbekostenzuschüsse und Rabatte. Das schaut sich der Factor auch an und bewertet eben die Verität. Und dann kann es eben sein, dass eine Forderung gegen einen Lebensmitteleinzelhändler oder einen Mobilhersteller gar nicht mit 90 vorfinanziert werden kann, sondern eben nur mit 80 oder 85, weil es eben auch nicht werthaltig keine höheren Beträge darstellt. Das schauen wir uns mit an. Aber grundsätzlich ja, das, was du schon beschreibst, ich habe einen kleinen Mittelständler mit überschaubaren Umsätzen, mit dementsprechend auch vielleicht einer überschaubaren Bonität, habe aber jetzt einen ganz, ganz starken Abnehmer, der bonitätsmäßig zumindest von allen kritischen Punkten erhaben ist. Ich habe die Rahmenverträge gesehen, da steht nichts Negatives drin. Dann ist es natürlich eine Forderung, die ein Factor sehr, sehr gut kaufen kann, sehr, sehr gerne kaufen kann und dementsprechend auch ein sehr aggressives Pricing an den Tag legen kann, um vielleicht sogar auch mal eine Hausbank zu schlagen.
Ich würde euch bitten, das nochmal kurz abzuschließen, bevor wir ein kleines Stück in die Praxis gehen. In zwei Sätzen, wer gewinnt wann den Kunden? Chris, vielleicht von dir als erstes.
Ich würde sagen, wir alle gewinnen den Kunden und zwar dann, wenn wir dem Kunden genau die richtige Lösung bieten können, die er sucht. Ich würde es jetzt nicht als gewinnt der Bernd mit der Tage oder gewinnen wir als UniCredit mit der Lösung, sondern wir müssen noch gucken, der Kunde hat ein Thema und das muss gelöst werden. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren können. Und manchmal ist es die eine, manchmal ist es die andere Situation, die halt dann am besten passt. Idealerweise kann man dem Kunden vielleicht auch 2, 3 Lösungen anbieten, aus der er dann für sich die passende raussucht. Klar, manchmal bleibe ich auf der Strecke, manchmal bleibt der Bernd auf der Strecke, aber wichtig ist meines Erachtens, um auch nachhaltig dann eine vernünftige Lösung für den Kunden hinzustellen, dass der Kunde im Fokus ist. In schwierigen Situationen ist es definitiv in vielen Fällen dann das Factoring, beziehungsweise wenn wir die Banklösung jetzt wieder damit ins Spiel bringen, dann beispielsweise eine ABS-Transaktion, ja, wo ich das auch so steuern kann, dass eben wir mehr auf den Sicherheitenpool abstellen, weniger auf den Verkäufer. Aber ich glaube, das ist das Entscheidende, dass der Kunde eine vernünftige und eine gute und nachhaltige Lösung am Ende des Tages bekommt. Mhm. Und zwar mehr als 2 Sätze, aber...
Das war eine interessante Definition von 2 Sätzen. Ja, aber inhaltlich ja unbestreitbar alles richtig. Bernd, hast du noch was zu ergänzen?
Macht es mir jetzt natürlich schwer, nach den 2 Sätzen von dir, Chris, und nach dieser sehr partnerschaftlichen Antwort wird es mir jetzt schwerfallen zu sagen, es ist komplett anders. Nein, aber wir sind in der Sache bei sich. Ich hätte es jetzt vielleicht zusammenfassend gesagt, derjenige, welcher die Bedürfnisse des Kunden besser bedient, wird den Kunden gewinnen. Und das werden in vielen Fällen beide sein, weil beide eben einen gewissen Mehrwert für den Kunden mitbringen und es die Ergänzung der jeweiligen Lösungen ist, die dem Kunden die beste Möglichkeit und die beste Lösung anbieten.
Ja, durchaus auch noch partnerschaftlich formuliert. Lasst uns mal ganz kurz einen kleinen Schwenk machen in die Praxis. Wenn ich einen syndizierten Kredit aufsetze, dann kann ich Factoring ja direkt mit einbauen. Könnt ihr mir mal genauer erklären, wie das dann funktioniert?
Bernd, du zuerst.
Gerne. Also was im Factoring eigentlich immer wichtig ist und wir brauchen eigentlich nur zwei Dinge. Wir brauchen Forderungen, die frei von Rechten Dritter sind. Das heißt, in jeder Kreditsyndizierung, in jedem bestehenden Rahmenvertrag, die der Kunde mit Banken hat, schauen wir eben, sind die Forderungen irgendwo im Rahmen einer Globalzession bereits an Dritte abgetreten. Das muss frei sein. Und wir brauchen ein Geldeingangskonto, also ein Bankkonto, wo die Debitoren drauf bezahlen, das eben auch frei ist, was dem Unternehmer zur Verfügung steht, wo eben der geschlossene Zahlungskreis, die Gelder gehen wieder ein, gehen an uns, weil wir sie 6 Wochen oder 4 Wochen davor vorfinanziert haben, wo dieser Zahlungskreis drauf geschlossen ist. Das sind die zwei Punkte, die wir brauchen. Alles andere ist uns in Anführungszeichen egal, weil wir uns an den anderen Sicherheiten oder anderen Absprechungen, Themen mit den Banken gar nicht so vereinbaren. Wir haben im Zweifelsfall keine Covenants vereinbart. Wir hängen uns im Zweifelsfall an alle Berichtswesen der Bank, weil wir die Bonität eben nur im zweiten Step im Auge haben und der ersten Step der Verität. Von daher sind wir da eigentlich ein einfacher Partner, solange die Forderungen frei sind.
Bist du von deiner Seite ergänzt?
Ja, Bernd hat es gesagt, also wir schauen, dass wir in diesen syndizierten Krediten dann typischerweise diese sogenannten Forderungsbaskets, also bestimmte Größe am Forderungsbestand dann auch für Factoring oder für Working Capital Aktivitäten integrieren, ja, dass beispielsweise 15-20% des Forderungsbestandes des Kunden nicht im Rahmen der syndizierten Struktur dann verpfändet ist, sondern dass der Kunde über diesen Basket dann verfügen kann, um damit eben beispielsweise Factoring oder ganz normalen True Sale mit einzelnen Positionen an die Bank auch machen kann und das dafür nutzen kann. Ja, das ist so das, auf was dann im syndizierten Kredit typischerweise geachtet wird, von der Dokumentation her.
Bleiben wir mal in dem Bereich Sicherheiten, Forderungen und gehen aber auf das Thema Restrukturierung ein. Ich sage mal, in der Restrukturierung funktioniert Factoring auch dann noch, wenn der Kredit vielleicht nicht mehr geht. Dann sind die Banken vermutlich bereit, auf Forderungen als Sicherheit zu verzichten. Bin ich da richtig?
Also grundsätzlich gibt es in der Restrukturierung natürlich ein breites Spektrum an Möglichkeiten, wie so eine Restrukturierung aussehen kann. Eine ist sicherlich dann das Thema eben auch Forderungen freizugeben, wenn der Faktor dann die Liquidität sichert. Ja, das setzt aber eine ganz enge Abstimmung im Rahmen des Bankenkonsortiums oder des Finanzierungskonsortiums voraus, weil wir wollen natürlich keine Sicherheiten in der Struktur verlieren, die wir vorher bereits hatten. Ja, also von dann müssen wir gucken, wie da eben dann für das Konsortium um sozusagen die Liquidität des Kunden zu erhalten, dann auch nachhaltig für die Situation eben aufrechterhalten werden kann, auch in schwierigen Situationen. Und wenn das im Gesamtkonstrukt passt, ja, dann kann man sicherlich darüber diskutieren, auch gewisse Sicherheiten freizugeben, wenn sie dann der Gesamtsituation dann hilft.
Okay, das würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Denn es ist ja, wie du es gerade gesagt hast, ne? Der Kunde hat alle gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aus Lieferungen, aus Leistungen an euch abgetreten. Ja? Bernd geht jetzt als Factor mit rein und sagt, na, ich hätte das aber gern als Sicherheit. Was macht ihr dann, beziehungsweise inwieweit seid ihr bereit, da zu sprechen? Ja, also ihr könntet ja auch einfach sagen, naja, ich habe die Forderung ja schon als Sicherheit, warum sollte ich da irgendwas freigeben?
Ja gut, wenn wir die Forderungen als Sicherheit halten, ja, dann müssen wir natürlich prüfen, ob wir sie freigeben können im Rahmen unseres Kreditexposures, was wir haben, ja, oder ob wir dadurch einen materiellen Schaden dann für uns dann auch beiführen würden. Ja. Wenn aber das dazu führt, dass in unserer Bewertung sozusagen wir auch bereit sind, weil wir sehen durch das zusätzliche Instrument Factoring und die Freigabe der Forderung wird die Struktur insgesamt stabiler, ja, dann sind wir natürlich gesprächsbereit an der Stelle. Aber klar, wir müssen gucken, dass, also wir werden uns natürlich nicht in eine Situation begeben, in die für uns die insgesamt Struktur nachteilig oder schwierig ist und würden dann grundsätzlich erstmal Forderungen freigeben. Das wird man natürlich nicht machen.
Bernd, da gerne bei dir nochmal nachgehakt, wie du es siehst. Und da würde ich gern ergänzend auch nochmal etwas einwerfen, was jetzt schon 2-3 Mal anklang, nämlich ABS-Strukturen, wo man ja auch behaupten könnte, naja, der Bank ist es wahrscheinlich lieber, die beraten das, als dass sie den hausfremden Faktor mit reinnehmen.
Ja, ich denke, die ABS-Strukturen sind sicherlich A für größere und auch B für bessere Bonitäten gedacht als jetzt für den klassischen Restrukturierungsfall. Wenn ich aber vielleicht erstmal auf die Frage eingehen darf. Wie es Chris gesagt hat, in der Restrukturierung ist es immer entscheidend, eine Bank wird nicht Forderung freigeben, um danach schlechter dazustehen, sondern dann muss es einen Gegenwert geben. Der Gegenwert kann sein, der Firma geht es besser, denn durch die zusätzliche Liquidität aus Factoring ist eben der Fortbestand gesicherter. Da hilft meistens, wenn das Ganze flankiert wird durch einen Unternehmensberater, IDW-6-Gutachten als Stichwort, wenn es eben ein Gesamtbild gibt, wo man sagt, naja, unter diesen Maßgaben ist die Firma gerettet oder wird, ist wahrscheinlich, dass sie gerettet wird und dann zusätzliche Liquidität benötigt wird und eben mit Factoring dieses Gap an zusätzlicher Liquidität geschlossen werden kann, dann ist sicherlich eine Bank auch bereit zu sagen, okay, ich bleibe bei meinen Linien, ich gebe eine Sicherheit frei, habe danach aber ein gesünderes Unternehmen. Wenn das jetzt nicht alles noch vielleicht flankiert wird über einen Unternehmensberater, ist für uns immer die Frage, wenn eine Bank was freigeben soll, also die Forderungen, wie viel an Rückführung würden wir ihr zugestehen? Rein theoretisch könnte man ja sagen, naja, wir steigen mit Factoring ein und die Liquidität wird genutzt, um die Bank zu reduzieren oder zurückzubezahlen. Was wir nicht tun und was wir auch niemals tun werden, ist ein hundertprozentiger Tausch Factoring gegen Bank, weil dann geht es dem Unternehmer danach genauso gut oder schlecht wie davor. Also Factoring muss ihm zumindest auf der Liquiditätsseite einen deutlichen Mehrwert bieten, damit er eben besser dasteht, flexibler wieder wird und vielleicht die Krise tatsächlich überwindet. Und B, auch rein rechtlich, wir nehmen den Lieferanten von ihm, die einen verlängerten Eigentumsvorbehalt haben, ja ein Recht an der Forderung. Und das dürfen wir nur, wenn der Schuldner nach Factoring besser steht als davor. Da gibt es eine rein rechtliche Mindestgrößenordnung. Man sagt mal so dicker Daumen, 50% der Forderungen könnten für eine Reduzierung von Banklinien genutzt werden. 50% müssen zwingend für den Unternehmer zur Verfügung stehen. Hängt ein bisschen davon ab, wo die Lieferanten sitzen, ob die alle VEV-Rechte haben und noch einmal auch Materialeinstandsquote und ähnliche Themen. Aber wir sind schon bereit, mit den Banken zu sprechen. Und ich komme auf mein Beispiel von vorher. Wenn die Bank sagt, die Forderungen sind mit 30% bewertet in meiner Sicherheitenstruktur, ich gebe die frei, gegen eine 30-prozentige Linienreduzierung hätten wir im Zweifelsfall nichts. Wenn es mehr als 50 sind, würden wir im Zweifelsfall sagen, nein, dann lassen wir es. Und dann hilft es auch, wie eingangs gesagt, meistens, wenn es eben vom Unternehmer selbst oder von Dritten, sprich vom Berater, einen ausgearbeiteten Liquiditätsplan gibt, wo man eben sieht, was ist das Gap, wo passt das Ganze und wie viel mehr Liquidität brauche ich auch wirklich für den Unternehmer durch Factoring, damit ich eine gesicherte Gesamtfinanzierung habe. Mhm. Und in dem Kontext werden wir uns mit den Banken abstimmen, sind Gesprächs- und Verhandlungsbereich oder haben aber auch unsere Grenzen, wo wir sagen, nee, dann lassen wir es, wo es ist und dann geht es eben nicht.
Wie kooperativ erlebst du denn die Banken?
Eigentlich kooperativ, das ist schon so. Ich meine, im Zweifelsfall, wenn ich als Bank weiß, ich habe hier einen Kunden, der kurz vor der Pleite steht, kurz vor der Zahlungsunfähigkeit steht, ich habe hier ein belastbares IDW-6-Gutachten, wo drin steht, das sind die Maßnahmen und eine eben wäre Einführung von Factoring und ich danach Zahlen habe, dass die Finanzierung gesichert ist, dann wäre ich als Bank ja auch so mal schwierig zu sagen, nee, ich ziehe es durch und hoffe, in der Abwicklung meine Sicherheiten verwerten zu können und rauszukommen. Dann ist man schon gesprächsbereit, wenn es jetzt keine externe Beratung gibt, wenn es rein die Liquiditätsplanung des Unternehmers ist, vielleicht auch noch ein kleineres Unternehmen ist, wo man sag mal, die Professionalität und auch die Erfahrung in so Krisensituationen so ein bisschen hinterfragen muss, ja, dann ist es schon ab und zu gibt es in gewissen Diskussionen, inwieweit man Forderungen freigeben will. Aber auch da immer, ne, wir weisen immer darauf hin, schaut eure Sicherheitsbewertung an, wie hoch habt ihr denn die Forderungen in der Sicherheit bewertet? Sind es die berühmten 30%, dann dürft ihr gerne um 30% reduzieren. Sind es deutlich mehr, ja, dann lass uns mal drüber reden, warum das mehr ist. Aber meistens sind es nicht so viele mehr. Oder, Chris?
Das trifft es ganz gut, ja.
Aber dann lasst uns doch abschließend nochmal ganz klar sagen, wie schaut ihr aufeinander, beziehungsweise wie gut ist eure Zusammenarbeit, wie oft klappt das auch und wo geht die Reise hin? Ich würde da, Chris, dich bitten, dass du mal startest und aus deiner Sicht berichtest.
Also ich würde sagen, wir haben einen regelmäßigen Austausch. Ja, das ist wichtig, um einfach sich dann über die Situation auch auszutauschen, über leichte, aber auch schwierigere Fälle, wie der Bernd das gerade auch skizziert hat, die dann auch mehr Diskussionsbedarf bedürfen. Aber insgesamt klappt die Zusammenarbeit immer besser, wenn beide Seiten den Kunden in den Mittelpunkt stellen, entstehen in der Regel ja auch gute Lösungen, ja, für beide Seiten, also für alle Seiten, für inklusive des Kunden natürlich, ja. Und das Mindset, was wir da an den Tag legen, ist Wettbewerb, wo nötig, Kooperation, wo möglich. So würde ich es, glaube ich, zusammenfassen.
Bernd?
Da kann ich gar nicht so viel ergänzen. Also das ist auch, wie ich unsere Kooperation mit der UniCredit, mit Chris und seinem Team erlebe. Wir sind manchmal Wettbewerber. Yeah. Manchmal wissen wir es, manchmal wissen wir es vielleicht auch nicht. Das ist auch okay so. In den meisten Fällen, und da schaffen es unsere beiden Häuser sehr gut, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, zu sagen, Mensch, lass uns doch mal gucken, was könnte denn dem Kunden tatsächlich am meisten weiterhelfen und wie können wir uns hier ergänzen in der Finanzierung, die die UniCredit anbieten kann, plus dem Factoring, was die Targobank anbieten kann. Und wenn man dann eben im Wohle des Kunden agiert und schaut, dann hilft es im Zweifelsfall allen drei Parteien und damit fahren wir eigentlich ganz gut.
Damit ist am Ende für alle etwas gewonnen. Deswegen möchte ich auch gar nicht mehr so viel dazu ergänzen. Ich sage erst einmal ganz vielen Dank. Christopher, danke für deine Zeit und natürlich auch für die Perspektive, die du hier anbringen konntest.
Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Ich denke, das Gespräch hat auch gezeigt, wie vielfältig auch die Perspektiven auf Factoring bzw. die unterschiedlichen Bankfinanzierungen bzw. Working Capital Möglichkeiten sind. Das ist eben nicht immer eine Entweder-Oder-Situation, sondern manchmal in vielen Fällen ergänzt sich das Ganze an der Situation. Und je nach Unternehmenssituation und Zielsetzung ist dann eben die richtige Situation dann zu wählen.
Bernd? Danke natürlich dir auch. Ich glaube, das hat der Chris gerade sehr gut zusammengefasst. Ihr seid mitunter Wettbewerber, allerdings nicht immer. Und ich habe heute nochmal deutlich besser verstanden, wann eben auch ergänzende Bausteine funktionieren können. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank für die Fragen. Herzlichen Dank, Chris, für deine ergänzenden Antwort.
Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik? What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com